Scharfe Welle, der Bonner Epilepsie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Scharfen Welle, unser Podcast zur Epilepsie und Epileptologie aus Bonn. Heute sprechen wir über ein ganz grundlegendes Thema und dazu begrüße ich unseren Chefarzt und Klinikdirektor Professor Dr. Rainer Sorges. Hallo Rainer.
Hallo Simone.
Ja, wir machen heute was, was wir vielleicht auch tatsächlich schon vor ein paar Folgen schon mal hätten machen können, denn wir sprechen heute darüber, was eigentlich Epilepsie ist, was epileptische Anfälle sind und klären mal ein paar Begrifflichkeiten. Aber zuerst fangen wir mit ein paar Zahlen an. Rainer, sag mal, wie häufig sind eigentlich Epilepsien und epileptische Anfälle weltweit?
Also es gibt tatsächlich eine größere Anzahl an Studien, die sowas untersucht haben. Und wir gehen etwa von 0,5 bis 1% der sogenannten Prävalenz aus. Das bedeutet, dass in einer Bevölkerung, zum Beispiel in Deutschland, beispielsweise 0,5% der Bevölkerung an Epilepsie leidet. Für Deutschland bedeutet das etwa 600.000 Betroffene mit Epilepsie.
Boah, das ist viel. Und epileptische Anfälle, ist das dann gleich? Sind das die gleichen Zahlen?
Epileptische Anfälle sind tatsächlich viel häufiger, nämlich ungefähr 10 bis 20 Mal häufiger. Wir gehen davon aus, dass etwa 10% der Bevölkerung einmal im Leben einen epileptischen Anfall erleidet. Also einer von 10 Einwohner in Deutschland werden irgendwann mal einen epileptischen Anfall im Leben bekommen.
Und haben sich diese Zahlen verändert über die Zeit? Kann man das sagen? Sind Epilepsien häufiger geworden oder seltener?
Tatsächlich gehen wir derzeit davon aus, dass Epilepsien häufiger geworden sind. Woran liegt das? Epilepsien können ja in jedem Lebensalter auftreten. Wir schätzen so etwa, dass jede dritte Epilepsie im Kindes- und Jugendalter entsteht, jede dritte in dem höheren Lebensalter, so wir sagen mal ab 60, 65 Lebensjahren aufwärts und ein Drittel in dem Zeitraum dazwischen. Und es sieht so aus, als würden die Epilepsien im höheren Lebensalter häufiger auftreten. Das liegt unter anderem daran, dass beispielsweise Betroffene nach einem Schlaganfall oder wenn sie eine neurodegenerative Erkrankung wie beispielsweise Alzheimer entwickeln, heutzutage länger überleben und diese Erkrankungen sind auch mit einem höheren Risiko verbunden, Epilepsien zu entwickeln. Und deswegen nimmt die sogenannte Inzidenz, also das Neuauftreten der Epilepsien zu und in Summe auch das Vorkommen, die sogenannte Prävalenz.
Also so ähnlich wie bei Krebs, oder? Dass man sagen kann, mit höherem Alter steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, Erkrankungen, Grunderkrankungen zu entwickeln, die dann das Auftreten von Epilepsien wiederum fördern.
Ja, genau.
Gut, bevor wir jetzt aber über die Diagnose Epilepsie sprechen, müssen wir ja zuerst mal klären, was eigentlich ein epileptischer Anfall genau ist.
Ja, also ein epileptischer Anfall ist zusammengefasst das unwillkürliche und nicht vorhersagbare Auftreten irgendwelcher Symptome oder Zeichen, die zurückzuführen sind auf eine abnorme Entladung von Netzwerken im Gehirn. Das klingt unglaublich kompliziert, wie ich das ausgedrückt habe. Was möchte ich eigentlich damit sagen, mit diesen komplizierten Erklärungen? Wir wissen, dass Neurone oder Nervenzellen zusammenarbeiten und die können eben auch mal abnormal zusammenarbeiten und ganz heftig entladen an Stellen, an denen sie nicht entladen sollten. Und je nach Stelle im Gehirn, wo diese Entladungen stattfinden, produzieren die Nervenzellen dann bestimmte Zeichen und Symptome. Und diese Entladungen können sich auch übers Gehirn ausbreiten und können dann im Verlauf auf andere Zeichen oder Symptome entwickeln.
Und was für Symptome können das sein?
Das hängt von der Stelle im Gehirn ab, wo dieser Anfall sich entwickelt. Beispielsweise gibt es Gehirnteile, die für das Sehen zuständig sind. Und wenn man eben dort oder wenn sich dort ein Anfall entwickelt, dann hat man beispielsweise Phänomene des Sehens. Wir nennen das auch visuelle Phänomene. Beispielsweise sieht man Formen oder Szenen oder Personen. Und die sind dann meist in dem Gesichtsfeld, was der Stelle gegenüber liegt, wo dieser Anfall entsteht. Oder, was eben häufig ist, auch im Anfälle in dem Bereich, der zuständig ist für die Kontrolle der Bewegung. Wenn dort Anfälle entstehen, dann kommt es beispielsweise zu typischen Zuckungen oder Versteifungen der gegenüberliegenden Körperseite.
Du hast jetzt erklärt, was im Gehirn passiert bei einem epileptischen Anfall. Aber es gibt ja auch verschiedene Ursachen, also die diesen Veränderungen zugrunde liegen. Was kann das denn sein?
Also wir haben ja festgestellt, dass die Häufigkeit von Epilepsien sehr hoch ist, also zwischen 0,5 und 1% der Bevölkerung. Warum ist das so? Weil die Ursachen so unterschiedlich sind. Vereinfacht kann man sagen, dass jede Schädigung des Gehirns tatsächlich Anfälle auslösen kann oder auch Epilepsien. Und diese Ursachen, die variieren je nach Lebensalter. Beispielsweise gibt es Veränderungen des Erbgutes, Mutationen oder Genveränderungen, und die führen zu sogenannten genetischen Epilepsien. Die haben häufiger beispielsweise keine Auffälligkeiten, wenn man solche Schnittbilder des Gehirns macht, sogenannte MRTs. Mit zunehmendem Lebensalter nehmen dann die Ursachen oder Hirnschädigungen zu, die man erwirbt. Beispielsweise nach einem Verkehrsunfall eine schwere Verletzung des Gehirns, sogenanntes Schädel-Hirn-Trauma, Hirnblutungen, Schlaganfälle, Tumoren, die gut oder bösartig sind, Entzündung des Gehirns. Es gibt auch sogenannte Autoimmunerkrankungen, die dazu führen, dass das Gehirn epileptische Anfälle erzeugen kann, und natürlich auch neurodegenerative Erkrankungen wie beispielsweise Alzheimer, aber auch Parkinson kann das Risiko von epileptischen Anfällen und Epilepsien relevant erhöhen.
Nun gibt es, das weiß ich, eine offizielle Terminologie, also eine Festlegung dazu, wie man über epileptische Anfälle spricht, beziehungsweise wie man bestimmte Zeichen benennt. Und diese Sprache verändert sich auch immer mal wieder. Und betroffene Patientinnen und Patienten im Arztgespräch werden ja sicherlich mit vielen Begrifflichkeiten konfrontiert. Kannst du da mal ein bisschen so die wichtigsten Begriffe, die Betroffene wahrscheinlich hören werden, die sie vielleicht auch verwirren, weil es verschiedene Begriffe und Synonyme gibt. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
Ja, hier würde ich es ganz einfach halten. Also heutzutage unterscheidet man Anfälle, die in einer Hirnregion entstehen und die dann Symptome machen, die auf dieser Hirnregion zunächst begrenzt sind. Und die nennt man fokale Anfälle. Und die kann man weiter einteilen nach der Frage, ob das Bewusstsein oder die Reaktionsfähigkeit eingeschränkt ist. Und das nennt man dann, wenn sie nicht eingeschränkt ist, bewusst erlebte fokale Anfälle. Und wenn das Bewusstsein oder die Reaktionsfähigkeit im Verlauf irgendwann des Anfalls zu irgendeinem Zeitpunkt eingeschränkt ist, fokale nicht bewusst erlebte Anfälle. Und dann kann man noch differenzieren oder unterscheiden, ob es dabei zu Phänomenen mit Bewegung kommt, also motorische Phänomene, ob während des Anfalls beispielsweise das sogenannte autonome Nervensystem aktiviert ist, zum Beispiel zu einem Anstieg der Herzrate kommt. Und diese fokale Anfälle, die unterscheidet man von den generalisierten Anfällen. Und damit meint man Anfälle, die sehr früh im Verlauf beide Hirnhälften schon mit einbeziehen. Und diese Anfälle, die machen in der Regel sehr eindrucksvolle Symptome, diesen sogenannten tonisch-klonischen Anfällen, wo der ganze Körper sich versteift und dann in rhythmische Zuckungen übergeht. Und es gibt auch ein wenig beeindruckenden Anfallstyp, der auch generalisiert ist, den nennt man Absence, und das sind die Anfälle, die mit einer Bewusstseinseinschränkung ohne weitere Symptome einhergehen. Und dann gibt es noch Anfälle, das macht man eben aus wissenschaftlicher Sicht, um eben sehr gründlich zu sein, wo man sagt, man hat den Beginn des Anfalls nicht genau gesehen. Deswegen bleiben das Anfälle mit unbekanntem Beginn. Also man kann da nicht sagen, ob die fokal oder generalisiert begonnen haben.
Und kannst du vielleicht noch was zu dem Begriff Grand Mal-Anfall sagen?
Ja, Grand Mal-Anfall, das ist ein Synonym für den sogenannten generalisierten tonisch-klonischen Anfall, wo eben der ganze Körper sich versteift und dann in rhythmische Zuckungen übergeht.
Und genauso gibt es da, glaube ich, auch noch diese veralteten Begriffe partiale Anfälle. Das steht, glaube ich, für fokal, oder? Also partial
genau.
Ist quasi das Gegenstück zu fokal. Und komplex meint Anfälle mit eingeschränktem Bewusstsein, richtig?
Nicht bewusst erlebte Anfälle,
ja.
Genau. Meine Empfehlung ist natürlich immer, wenn Ihr ärztlicher Behandler oder Behandlerin Ihnen Anfälle oder etwas erklärt, dann fragen Sie einfach nach, was er genau damit meint. Denn es sind natürlich auch nicht alle Neurologinnen und Neurologen Experten im Bereich der Anfallserkrankungen. Und das kann sein, dass der eine oder andere eben noch ältere Klassifikationen und Einteilungen benutzt.
Ja, jetzt haben wir über die Vielfalt epileptischer Anfälle und auch die Vielfalt der Terminologie gesprochen. Wissen jetzt aber immer noch nicht, wann man denn eigentlich von einer Epilepsie spricht. Du hast vorhin gesagt, dass weitaus mehr Menschen in ihrem Leben einen epileptischen Anfall haben, als Menschen, die eine Epilepsie-Diagnose erhalten. Erklär mal, ab wann hat man Epilepsie?
Also es gibt eine vereinfachte Definition der Epilepsie und die ist wie folgt. Eine Epilepsie ist eine Erkrankung des Gehirns, die mit einer dauerhaften Neigung zur Erzeugung epileptischer Anfälle einhergeht. Was meint man damit? Warum macht man das so kompliziert? Erstens möchte man epileptische Anfälle, die nicht auf ein epileptisches Gehirn zurückzuführen sind, davon unterscheiden. Und was meine ich damit? Stellen Sie sich vor, Sie haben beispielsweise eine Störung der Blutsalze oder eine Störung des Blutzuckers. Je nachdem, wie stark ausgeprägt diese Veränderungen sind und wie schnell die auftreten, kann man über verschiedene Mechanismen dann auch einen epileptischen Anfall erleiden. Aber wenn eben diese Blutsalzstörung oder die Blutzuckerstörung geregelt ist, dann wird man auch keinen epileptischen Anfall mehr haben. Und deswegen handelt es sich hier auch nicht um eine Erkrankung des Gehirns, sondern eine Erkrankung beispielsweise der Bauchspeicheldrüse oder der Niere. Dann gibt es beispielsweise ganz akute Hirnerkrankungen oder Störungen, wie beispielsweise eine akute Hirnblutung. Und die erhöht auch relevant das Risiko, einen epileptischen Anfall zu bekommen. Das heißt aber noch nicht, dass das Gehirn Netzwerke ausgebildet hat, die dazu führen, dauerhaft Anfälle zu erzeugen. Und hier spricht man beispielsweise von sogenannten akutsymptomatischen Anfällen. Akutsymptomatische Anfälle sind diese, wo man den Auslöser konkret benennen kann, und zwar eine akute Störung des Hirngewebes. Und davon differenziert man eben Anfälle, die durch eine andauernde Neigung des Gehirns epileptische Anfälle zu erzeugen produziert werden. Und bei diesen Epilepsien kommt es eben durch eine Schädigung des Gehirns dazu, dass die Nervenzellen Netzwerke ausbilden, die Anfälle erzeugen. Und deswegen sagt man dauerhafte Neigung, Anfälle zu generieren.
Um da mal bei der Gehirnblutung zu bleiben, also jemand, der als Folge einer Gehirnblutung dauerhaft weiterhin epileptische Anfälle hat, weil das Gehirn in bestimmten Arealen zerstört wurde, der hat dann eine Epilepsie.
Der hat dann eine Epilepsie, weil man hier dann auch die Ursache benennen kann. Das ist auch beispielsweise die Frage, ab wann spricht man davon, dass jemand eine Epilepsie hat. Und da gibt es auch ganz klare Kriterien. Die sind wie folgt. Wenn jemand zwei epileptische Anfälle ohne ersichtlichen Auslöser hatte, die länger als 24 Stunden auseinanderliegen, dann spricht man weltweit heutzutage von einer Epilepsie. Umgekehrt ist es auch so, dass wenn jemand beispielsweise einen ersten epileptischen Anfall erlitten hat, dann kann man tatsächlich auch schon unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen von einer Epilepsie sprechen. Wie sehen diese Bedingungen aus? Man muss nachweisen, dass das Gehirn dazu neigt, Anfälle zu erzeugen. oder anders gesagt, dass das Risiko, dass weitere Anfälle kommen, höher ist als in der Allgemeinbevölkerung. Und wie machen wir das? Indem wir beispielsweise eine Bildgebung des Gehirns machen, also Schnittbilder. Und wenn man dort typische Veränderungen findet, die häufig mit Epilepsien vorkommen, dann darf man auch nach dem ersten epileptischen Anfall schon die Diagnose einer Epilepsie stellen. Das Gleiche gilt beispielsweise für typische Veränderungen der EEG-Kurve, also wo man die hirnelektrischen Ströme aufzeichnet. Wenn man dort typische Veränderungen findet, beispielsweise sogenannte Spike-Wave-Komplexe oder Paroxysmen, und man einen ersten Anfall hatte, dann spricht man auch von einer Epilepsie.
Analog zu der Terminologie der epileptischen Anfälle gibt es ja auch eine, sagen wir mal, Terminologie der Epilepsien, beziehungsweise es gibt verschiedene Arten von Epilepsien, die einer bestimmten Einteilung zugrunde liegen. Welche ist das?
Die basiert erstmal auf den Anfallstypen. Also wenn jemand fokale Anfälle hat, dann würde man auch eine fokale Epilepsie vermuten und diese dann auch so benennen. Und dann gibt es eben generalisierte Anfälle, also die direkt zu Beginn des Anfalls beide Hirnhälften mit beteiligen. Und da spricht man dann von generalisierten Epilepsien. Und das Ziel heutzutage ist aber auch immer, frühzeitig die Ursache der Epilepsie zu finden, weil es eben erstens dazu hilft, die Epilepsie richtig zu klassifizieren und einzuordnen. Und zum Zweiten, weil wir auch wissen, dass es manche Ursachen gibt, die über die Medikamente hinaus noch bestimmte Behandlungsverfahren benötigen. Beispielsweise Epilepsien, die durch autoimmune Prozesse, also Entzündungsprozesse verursacht sind, die würde man beispielsweise auch mit Medikamenten gegen Entzündungen, zum Beispiel Cortison, zusätzlich behandeln. Und wir wissen auch von manchen Ursachen der Epilepsie, dass sie beispielsweise schwer behandelbar sind mit Medikamenten. Und hier würde man beispielsweise auch frühzeitig andere Therapiemöglichkeiten in Erwägung ziehen, beispielsweise die Epilepsiechirurgie.
Es gibt ja aber auch eine Einteilung hinsichtlich des Lebensalters, oder? Beziehungsweise es gibt sogenannte kindliche Epilepsien.
Ja, also gerade die entwicklungsbedingten Epilepsien, die kann man noch weiter einsortieren. Also diese genetischen, generalisierten Epilepsien, da kann man je nach Erkrankungsbeginn und Ausprägung der Anfälle beispielsweise eine kindliche Absence-Epilepsie oder eine im Jugendalter auftretende myoklonische Epilepsie diagnostizieren. Das gibt es auch.
Und teilweise haben gerade diese kindlichen Epilepsien auch die Chance, dass sie wieder weggehen, oder? Also was ja normalerweise die meisten Epilepsien hat man lebenslang, oder?
Ja, ich glaube, das kann man so vereinfachend sagen. Und tatsächlich gibt es gerade die entwicklungsbedingten und altersabhängigen Epilepsien gibt es eben Teil dieser Formen, die mehr oder weniger gutartig sind, die dann beispielsweise nach 2 bis 5 Jahren spontan aufhören.
Welche Konsequenzen bringt denn so eine Epilepsie-Diagnose mit sich für das ganz normale Leben, also hinsichtlich zum Beispiel der Berufsausübung, bestimmter Hobbys oder das Führen von Kraftfahrzeugen?
Also es gibt einige Probleme, die natürlich mit einer Epilepsie in Zusammenhang stehen. Das ist zum einen das nicht vorhersagbare Auftreten epileptischer Anfälle. Und dann die zweite Frage ist immer, welche Hauptsymptome epileptische Anfälle machen. Und Anfälle, die beispielsweise mit einer Bewusstseinsstörung einhergehen oder die mit einem Verlust der Kontrolle des Körpers einhergehen, die haben beispielsweise natürlich ein höheres Verletzungsrisiko oder Unfallrisiko. Was bedeutet das? Natürlich für alle Freizeitaktivitäten, die gefährlich sein können, also alles, was Räder hat und was schnell ist, ist dann erstmal gefährlich oder auch, wo man, wenn man das Bewusstsein verliert oder wo man die Körperkontrolle verliert, dass man dann versterben kann, beispielsweise beim Schwimmen. So haben Menschen mit Epilepsie tatsächlich ein relevant höheres Risiko zu ertrinken. Das hat eben damit etwas zu tun, über den Verlust des Bewusstseins und der Körperkontrolle. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Eignung beispielsweise zum Führen von Kraftfahrzeugen. Und das ist reglementiert in verschiedenen Verordnungen, beispielsweise die Fahreignungsverordnung. Und Ärztinnen und Ärzte sind über den Behandlungsvertrag dazu aufgefordert, ihre Fahreignung beispielsweise einzuschätzen und sie darüber zu beraten, welche Risiken ihre Form der Epilepsie hat. Und in Deutschland ist es beispielsweise so, dass man ein Jahr frei von Anfällen mit Bewusstseinsstörungen oder Phänomenen der Muskelbewegung oder des Verlusts der Körperkontrolle einhergehen. Die darf man ein Jahr nicht haben und dann darf man wieder Auto fahren.
Und dabei ist es auch egal, ob man Medikamente nimmt oder nicht, oder?
Das ist richtig, nur kann ich stets dazu raten, bei der Diagnose an Epilepsie Medikamente zu nehmen, denn die vermindern ja relevant das Risiko, tatsächlich diese Anfälle zu bekommen oder können zumindest dazu führen, dass die Symptome nicht so ausgeprägt sind.
Ja, ich meinte, die Anfallsfreiheit ist nicht geknüpft an eine Medikamentenfreiheit. Also
Nein, die Vereignungsverordnung sieht nicht vor, dass jemand behandelt sein muss, aber das Risiko wird natürlich relevant geringer, wenn man Medikamente einnimmt. Es gibt natürlich verschiedene Fahrzeuge auch, beispielsweise Fahrzeuge der Gruppe 1, das sind die Pkw. Da besteht die Fahreignung nach einem Jahr durchgehender Anfallsfreiheit von diesen Anfällen, die Fahreignung einschränken können. Anders ist es so, dass Gruppe 2 Fahrzeuge, beispielsweise LKWs, da besteht keine Fahreignung mit Epilepsie, es sei denn, man hat 5 Jahre ohne Medikamente keine Anfälle mehr.
Oh, okay. Also da wird nochmal differenziert.
Genau. Und das ist natürlich auch relevant, beispielsweise bei der Ausübung des Berufs oder auch bei der Berufswahl. Und jemand mit einer Epilepsie, dem würde ich stets davon abraten, in irgendeiner Form eine fahrende Tätigkeit anzuvisieren. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass man anfallsfrei wird oder ohne Medikamente anfallsfrei, ist je nach Form der Epilepsie sehr, sehr unwahrscheinlich.
Mhm. Epilepsie ist ja auch heute noch eine Erkrankung, die mit vielen Vorurteilen behaftet ist. Und es gibt sicherlich Menschen, die mit der Diagnose Epilepsie nicht hausieren gehen und denen das unangenehm ist oder die auch natürlich Angst davor haben, in der Öffentlichkeit einen Anfall zu haben. Und viele Menschen, die nicht betroffen sind, kennen sich ja auch unter Umständen nicht besonders gut aus. Wie versuchst du deinen Patientinnen und Patienten an der Stelle Mut zu machen und ein entsprechendes Selbstbewusstsein mit dem Umgang mit der eigenen Erkrankung zu vermitteln?
Ja, also diese Angst vor der Stigmatisierung, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Denn auch ich bin ja in den 80ern aufgewachsen und dann hat man eben als Laie dieses typische Bild von einem körperlich und geistig schwer eingeschränkten Menschen mit einem Helm im Rollstuhl sitzend vor sich. Und es ist eben immer sehr schwierig oder eine Herausforderung klarzumachen, dass Epilepsien eben sehr, sehr unterschiedlich sind, die in unterschiedlichen Lebensaltern entstehen können und die auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen sind. Und das ist eben eine der Haupterklärungsmodelle. Ne? Also es gibt eben Hirnerkrankungen, die machen eine schwere Einschränkung der Körperkontrolle, also eine schwere Körperbehinderung und können auch die geistige Leistungsfähigkeit relevant einschränken. Und die machen auch eine Epilepsie. Und das, was man so gelernt hat, ist, eine Epilepsie hängt genau damit immer zusammen. Und so ist es eben nicht. Und also Epilepsien können auch nur epileptische Anfälle machen und die können auch nur kleine oder sehr subtile Anfälle sein. Und das muss man als erstes verstehen, dass man, weil man die Diagnose einer Epilepsie bekommen hat, eben nicht schwer körperlich und geistig eingeschränkt ist. Das Zweite ist natürlich die unterschiedliche Form der Anfälle, die es geben kann. Und das ist ja lange tradiert, das ist ja nicht erst seit den 70er, 80er Jahren, sondern dieses dieser Eindruck, dass wenn jemand einen tonisch-klonischen Anfall hat, das wurde ja früher als besessen beispielsweise formuliert oder als verrückt. Es gibt Formen von Stirnlappenanfällen bei Frontallappenepilepsien, die sehen eben sehr merkwürdig und umgangssprachlich verrückt aus. Und das waren beispielsweise Betroffene, die dann früher häufiger auch in der Psychiatrie behandelt wurden unter der Annahme einer psychiatrischen Störung. Dabei hatten die nur eine Stirnlappenepilepsie. Mhm. Und all diese Dinge bespreche ich kurz, dass es eben sehr individuell ist und reflektiere dann nochmal oder diskutiere dann gemeinsam mit den Betroffenen, wo sie im Leben stehen und was sie geschafft haben und wie wir über die möglichen Einschränkungen der neu diagnostizierten Epilepsie hinauskommen können, eben durch eine sehr gute Anfallskontrolle. Und in dieser Form versuche ich natürlich zu bestärken und Hoffnungen zu machen, denn die ist ja auch begründet. 2 von 3 neu diagnostizierten Epilepsien kann man hervorragend behandeln und dann auch nach einer gewissen Zeit auch ein Leben führen, so wie man es vorher hatte. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, dass man auch nochmal den Ausblick gibt, dass man ein quasi normales Leben führen kann.
Aber rätst du deinen Patientinnen und Patienten auch zu einem offensiven Umgang mit der Erkrankung, dass man aktiv sein Umfeld darüber aufklärt oder?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Die ist sehr, sehr individuell und hängt davon vom Selbstbewusstsein der Patientinnen und Patienten ab und auch von der, beispielsweise von dem sozialen Gefüge vom Beruf und vom Gefüge innerhalb eines Unternehmens oder einer Firma. Und ich rate nicht in jedem Falle dazu, sondern beispielsweise bei Berufen oder bei Freizeitaktivitäten, die ganz klar mit einem höheren Risiko auf Selbst-, Eigengefährdung und Verletzungen einhergehen. Und da würde ich das tatsächlich offensiv angehen. Und bei allen anderen würde ich dazu raten, so wie man sich am besten mit Kolleginnen, Kollegen und Freundinnen, Freundinnen versteht, das individuell zu entscheiden. Also ich würde nicht generell empfehlen, das überall zu erklären und zu informieren. Sondern das muss auch passen, das muss auch authentisch sein und sollte das Leben nicht verkomplizieren. Ich glaube, wenn jemand selbstbewusst und offen damit umgeht, dann kann er sich freier fühlen. Das kann ich aber nicht selber nachfühlen. Deswegen möchte ich es auch nicht in dieser Form empfehlen. Ich glaube, das muss man individuell einschätzen. Aus meiner Erfahrung habe ich Patientinnen und Patienten, die sehr offen damit umgehen, beispielsweise, weil sie ihren ersten großen Anfall auf der Arbeit hatten und die Kolleginnen und Kollegen wissen dann eben Bescheid. Mhm. Da ist es einfach. Aber wenn man neu in der Firma einsteigt und die Epilepsie schon seit längerem hat und die sehr gut kontrolliert ist, dann denke ich, wird es einem schwerer fallen, darüber zu sprechen.
Ja, es gibt dann vielleicht ja auch nicht so einen Grund, ne? Also wenn die Erkrankung so gut eingestellt ist, dass man eigentlich gar keine Anfälle hat, muss man auch niemanden vorwarnen.
Ja.
Ja, wir hatten uns eine kurze Folge heute vorgenommen. Ich schaue auf die Uhr. Es ist knapp verfehlt. Aber trotzdem, denke ich, haben wir über alles Wichtige gesprochen. Ich bedanke mich dafür und freue mich aufs nächste Mal.
Ja, vielen Dank, liebe Simone. Es hat wie immer viel Freude bereitet und ich hoffe, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es wieder Spaß gemacht, uns zuzuhören und wir hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten.
Genau, bis dann. Tschüss.
Tschüss.